Es geht nicht um Berliner Künstlerinnen und Künstler. Es geht auch nicht darum, dass Berlin abgebildet wird, sondern Berlin ist sozusagen der Genius Loci der Kunstproduktion. Und hier wächst natürlich einiges. So ist es so ein riesiges, kleines Blumenfeld, das wächst und das wir ernten könnten, wenn gute Kunst dabei ist.
Wir hatten überlegt, was machen wir zum 50. Geburtstag auch. Und eine Grundüberlegung war, wofür stand die Berlinische Galerie und wofür steht sie?
Herzlich willkommen zu Kunst in Berlin, dem Podcast der Berlinischen Galerie Museum für moderne Kunst. Mein Name ist Thomas Köhler, ich bin der Direktor des Hauses. In diesem Podcast treffe ich Künstlerinnen, die bei uns ausstellen und Menschen, die die Kunststadt Berlin prägen. Wir sprechen über moderne und zeitgenössische Kunst und die Arbeit in einem Museum. Kunst in Berlin wird präsentiert vom Förderverein der Berlinischen Galerie. Liebe Freundinnen und Freunde der Kunst, herzlich willkommen zu Kunst in Berlin. Die Berlinische Galerie wird dieses Jahr 50 Jahre alt. Das feiern wir den ganzen Sommer über mit einem vielfältigen Festivalprogramm aus Lesungen, Performances, Artist Talks und Open Air Screenings. Anlässlich des Jubiläums haben wir zudem unsere Dauerausstellung neu gestaltet und dabei spannende Geschichten und bisher unbekannte Facetten unserer Sammlung entdeckt. Genau darüber wollen wir heute sprechen. Mit Stefanie Heckmann, die unsere Sammlung so gut kennt wie kaum jemand sonst. Denn sie leitet den Sammlungsbereich Bildende Kunst. Und mit Ralf Burmeister, dem Leiter der KünstlerInnenarchive, der schon so lange am Haus ist, dass er noch mit Eberhard Rothers, dem Gründungsdirektor der Berlinischen Galerie, zusammengearbeitet hat. Liebe Stefanie, lieber Ralf, schön, dass ihr da seid.
Schön, dass wir hier sein können.
Die Gründung der Berlinischen Galerie im Jahr 1975 hat schon etwas sehr Mutiges. Ohne Haus, ohne Sammlung ein Museum zu starten, wagemutig. Ganz so lange sind Sie noch nicht am Haus, Herr Burmeister. Sie sind erst später eingestiegen. Aber welche Erinnerungen haben Sie an die Anfangsjahre Ihrer Tätigkeit?
Also ich bin 1990 an das Haus gekommen und es waren noch andere Zeiten. Heute ist es obligatorisch, dass man ein wissenschaftliches Volontariat macht, um so eine Kuratorenkarriere zu starten. Seinerzeit waren das noch etwas entspanntere Verhältnisse. Und ich habe das Glück gehabt, in ein Ausstellungsprojekt einsteigen zu können, Profession ohne Tradition, 125 Jahre Berliner Künstlerin, ein großes Ausstellungsprojekt im Martin-Gropius-Bau, um die Professionalisierungsgeschichte von Künstlerinnen komplett mal darzustellen. War ein tolles Projekt, wir waren 6 junge Wissenschaftlerinnen, frisch von der Uni und wenn ich mich richtig erinnere, habe ich eine Woche nach meinem Magister, so hieß das damals noch, meinen ersten kleinen Vertrag gehabt, einen Honorarvertrag, kam ein zweiter Honorarvertrag, eine halbe Stelle, eine ganze Stelle. Und das war der Beginn für meine Laufbahn in der Berlinischen Galerie.
Ja, Sie kamen und blieben. Welche Erinnerungen haben Sie denn an Eberhard Rothers? Ich kenne natürlich nur die Erzählungen über ihn. Ich weiß, dass es ein charismatischer Mensch gewesen sein muss mit einer großen Nähe zu Künstlern und Künstlerinnen und einer, der auch ein bisschen gesächselt hat. Welche Erinnerungen haben Sie?
Ja, absolut. Er war Sachse und so ein für mich jedenfalls Überintellektueller, jemand, der aus einer großen Höhe heraus kulturgeschichtliche Entwicklung betrachtet hat und das aber mit einem durchaus charmanten Witz kombinieren konnte. Also bei ihm musste man immer ein bisschen auf der Hut sein, dass er einen nicht sozusagen intellektuell aufs Glatteis führt. Das war sehr schön. Es war ein sehr freundlicher, wohlwollender, umarmender Mann gleichsam. Und ich hatte das Glück, ein Jahr als sein Assistent arbeiten zu können, bevor er sehr plötzlich verstorben ist. Und meine Aufgabe war, die Hanna-Höch-Edition zu realisieren. Das heißt, unseren Hanna-Höch-Nachlass, den schriftlichen, dokumentarischen Nachlass, in Buchform zu bringen und zu kommentieren. Eberhard Rothers schrieb die Essays, die begleitenden. Und ich habe etwas festgestellt, was Eva Züchner, die erste Leiterin der Künstlerinnenarchive, ganz wunderbar mal in Worte gefasst hat. Und ich habe zufälligerweise dieses Buch mit und würde gerne diese Charakterisierung von Eberhard Rothers vorlesen, weil ich glaube, sie bringt es sehr auf den Punkt und es ist genau das Erlebnis, das ich mit ihm in der Zusammenarbeit auch erlebt habe.
Alles klar.
Eva Züchner schreibt: Im Detail war Rothers flüchtig, wenn es sich in seiner Feststellbarkeit erschöpfte. Ein Zitatnachweis verlegt er ohne weiteres von Seite 13 auf Seite 31 oder von Seite 8 auf Seite 6. Ein Geburtsjahr von 1886 auf 1885, ein Geburtsort von Hannover nach Leipzig, ein Joachim taufte er in Johannes um. Alle, die jemals seine Texte redigieren durften, haben bald gelernt, jeder seine faktischen Angaben zu misstrauen, was ich bestätigen kann. Positivistische Exaktheit und philologische Akribie waren für Rothers lästige akademische Stolpersteine, die er, unterwegs zum Eigentlichen, so schnell und mühelos wie möglich zum Runden trachtete. Es wäre durchaus konsequent gewesen, wenn er, wie Walter Benjamin, im Ursprung des deutschen Trauerspiels manche Quellenangabe schlicht erfunden hätte. Im Detail war Rothers gründlich, wenn es über seine bloße Faktizität hinaus auf etwas anderes verwies. Man lese nur in seiner Malerei des 19. Jahrhunderts die exakte und akribische Beschreibung der Entwicklungsgeschichte der Lampe, die darauf fußende Analyse ihrer Auswirkungen auf die bildnerische und literarische Gestaltung von Licht und Schatten und auf die ihr zugrunde liegende Umwälzung der Wahrnehmungs- und Bewusstseinskriterien einer Epoche.
Er musste ja auch gar nicht so gründlich sein, er hatte ja sie. Und wenn seine Talente so gelagert waren, hat das, glaube ich, dem Haus ganz zweifelsohne genützt. Denn die Mission ist ja auch eine besondere. Wie würden Sie die aus heutiger Sicht sehen, beurteilen?
Die Mission der Berlinischen Galerie, ja. Die, so ist es sozusagen, daran glaube ich ganz fest und so trage ich es auch immer bei Führungen vor, die eine ganz plausible, kurze, prägnante und in zukunftsweisende Aufgabenstellung ist, im Kunstzusammenhang, die in Berlin entstanden ist. Was wir damit machen, ist sozusagen einen Bewusstseinshorizont dieser Stadt weiter abzubilden durch die Kunst. Nur Sie wissen es, wir wissen es, es geht nicht um Berliner Künstlerinnen und Künstler, es geht auch nicht darum, dass Berlin abgebildet wird, sondern Berlin ist sozusagen der Genius Loci der Kunstproduktion und hier wächst natürlich einiges. Und wenn wir sehen, wie in den letzten Jahrzehnten diese ganzen internationalen jungen Künstlerinnen und Künstler nach Berlin kamen, so ist es so ein riesiges, kleines Blumenfeld, das wächst und das wir ernten könnten, wenn gute Kunst dabei ist.
Ja, ich glaube, da geben wir uns ja auch große Mühe und visionär kann man das geradezu bezeichnen, zu sagen, wir bilden das ab oder wir versuchen es zumindest, was an Kunst in Berlin entstanden ist. Die bescheidenen Anfänge der Berlinischen Galerie muss man sich vielleicht auch noch mal kurz ins Gedächtnis rufen. Keine wirklichen Räume, keine ja. Sammlung. Richtig prominent wurde es ja dann in dem von Ihnen schon angesprochenen Gropiusbau.
Ja, also in dem Martin-Gropius-Bau sind wir 1986 nach dessen Wiederherstellung eingezogen. Vorher waren die Räumlichkeiten in der Schlossstraße untergebracht, da wo jetzt das Fotomuseum ist. Allerdings in der ersten Etage war früher die Galerie des 20. Jahrhunderts. Das waren die Räumlichkeiten, die wir über 8 Jahre bezogen hatten. Und im Martin-Gropius-Bau wurden ja natürlich große Ausstellungen realisiert. Station der Moderne, das war die Übernahmeausstellung von Jörn Merkert, aus den Händen von Eberhard Roth das übergeben oder Berlin, Moskau, Berlin, also große, wichtige Ausstellung. Das einzige Problem, das wir hatten, war, glaube ich, dass das Gebäude selbst in seiner Kraft, in seiner ikonenhaften Form uns überlagert hat. Also ich habe das oft festgestellt, dass man staunte, dass wir Moskau, Berlin gemacht haben. Man dachte immer, ach, das ist der Martin-Gropius-Bau. Als wir dann die Chance hatten, auszuziehen mit der Hoffnung, ein neues Gebäude zu bekommen, das war 97, 98, war das, glaube ich, ein entscheidender Schritt, dass danach die Zukunft nicht sich so entwickelt hat, wie wir uns gewünscht hatten. Zunächst einmal muss man auch feststellen.
Von so einem Ort zu lassen, wie es der Martin-Gropius-Bau darstellt, um dann erstmal gar nichts zu haben, ist natürlich das Schlimmste, was einem Museum passieren kann. In einer Zeit, in der viele neue Menschen nach Berlin gekommen sind, die hatten gar keine Chance, die Berlinische Galerie überhaupt kennenzulernen. Wie habt ihr das damals gemacht, damit zumindest so ein bisschen der Idee und der Präsenz in der Stadt erhalten bleibt?
Ja, also es gab ein paar Spielorte, nenne ich das mal, unter anderem das Forum der Volksbank, gegenüber vom Zoologischen Garten, wo wir kleinere Ausstellungen gemacht haben. Aber unser Hauptangang war, dass wir mit den Highlights unserer Sammlung getourt sind durch Europa. Weil es schon noch so war, wir waren noch ein junges Museum, jetzt sind wir 50, ein mitteljunges Museum, also nicht mehr ganz taufrisch. Und wir versuchten international unsere Sammlung bekannt zu machen. Man lebt auch davon, dass man Laie-Vorgänge hat. Und wir sind dann über Bonn nach Porto gezogen, waren in Grenoble, in Valencia und in Prag. Also es sind unterschiedliche Stationen gewesen, vielleicht auch nicht sozusagen die, auf die man sofort kommen würde, also nicht London und Paris, sondern es ist vielleicht genau diese Stadtgröße gewesen, die für die Berlinische Galerie die richtige war. Ich würde gerne noch eine Anmerkung machen zu diesem Sammlungsauftrag. Das ist mir nochmal klar geworden. Das ist 1975 wurde die Berlinische Galerie gegründet und da wurde dieser Sammlungsauftrag formuliert, Kunst zu sammeln, die in Berlin entstanden ist. Wenn man sich überlegt, 1990 fiel die Mauer, 1961 wurde West-Berlin sozusagen durch die Mauer umbaut, ist es genau auf der Hälfte dieser historischen Entwicklung. Also zu dieser Zeit konnte man nicht wissen, dass Berlin wieder ein ganzes Berlin wird. Und Rothers hat eine Idee formuliert, die aber diese Grenze quasi negiert hat. Also er wollte eben Kunst sammeln, die in Berlin entstanden ist, egal ob in Ost oder in West. Ich finde, das ist auch ein politischer Akzent, der spannend ist. Und nach 1990 haben wir natürlich auch versucht, sind unmittelbar nach Ost-Berlin gegangen, ehemals Ost-Berlin, um dort unsere bis dahin nicht so prominenten Bestände zu arrondieren.
Was ich an der Gründungsgeschichte bemerkenswert finde, ist der Umstand, dass die Berlinische Galerie als Verein angefangen hat. Und ich glaube, das spürt man heute auch immer noch, im Gegensatz zu den staatlichen Museen, die ja am Ende auf Fürstensammlungen, auf königlichen Sammlungen beruhen, sind wir ein Bürgermuseum. Und das ist etwas, da verweise ich zum Beispiel immer gerne drauf. Grassroot, würde man sagen. Dass es wirklich aus dem Nichts ein Haus geboren wurde, was sich auch ganz stark mit seiner Nachbarschaft, mit den Leuten hier in der Stadt befasst. Das finde ich einen ganz wichtigen Umstand.
Der auch sehr zeitgemäß ist, finde ich, nach wie vor. Also was ist wichtiger, als heute sozusagen so eine gemeinschaftliche Form von Kraft zu entwickeln?
Nun ist die Sammlung der Berlinischen Galerie ja mindestens so wild wie ihre Geschichte. Stefanie, du bist vor 10 Jahren, etwas mehr als 10 Jahren, ans Haus gekommen. Kannst du dich noch erinnern, wie du dich diesem Sammlungsbestand angenähert hast?
Ja, ich erinnere mich genau an diesen Moment, als Guido Fassbender, Kurator der Sammlung, mit mir runter ins Depot gegangen ist, die Tür geöffnet hat und ich dachte, wow, unglaublich. Dimensionen wie ein Hangar, dann die ganzen Ziehgitter. Und ich dachte, wie soll ein Mensch diese ganze Sammlung hier irgendwie kennen, beherrschen? Und ich hatte so einen Moment wirklich von tiefem Respekt, aber auch Freude.
Hattest du den Vertrag aber schon unterschrieben?
Ja, also es hat mich nicht von irgendwas abgehalten. Aber es war so ein Moment von Respekt, aber eben auch Entdeckerlust. Und ich dachte, was wird das spannend werden? Auch dann diese Ziehgitter alle mal rauszuziehen, dazu ist es nie gekommen. Mhm. Wir haben viele Aufgaben, aber zumindest, natürlich arbeiten wir mit der Sammlung intensiv, aber dieser Moment, wo man wirklich dann das Gefühl hat, alles zu beherrschen, also das kann ich jetzt nach 10 Jahren sagen, also den werde ich vermutlich nicht erreichen.
Gibt es denn Teile der Sammlung, die dir besonders nahe sind?
Ja, das kann ich gar nicht so sagen, weil Kulturgeschichte Berlins, das ist eine lange Strecke und diesen Auftrag, den fand ich einfach immer richtig und auch überzeugend als Konzept für die Berlinische Galerie. Und ich meine, ob man in der Sezession dann in der Sezessionszeit unterwegs ist und damit arbeitet, da sind so wahnsinnig tolle Werke auch in die Sammlung gekommen oder ob das Dada ist oder ob das Konstruktivismus ist oder ob das auch die 60er Jahre sind. Also ich kann sagen, ich bin schon auch sowas wie eine Generalistin und deshalb entspricht mir das auch so. Und ich finde, das schon sehr interessant ist, also wie es der Berlinischen Galerie eigentlich von Anfang an gelungen ist, auch so Pflöcke in dieser Landkarte Berlin auch historisch gesehen einzuschlagen, um dieses Feld auch zu dokumentieren, zu repräsentieren und lebendig werden zu lassen.
Ja, ein riesiges Feld, was wir beackern müssen. Und trotzdem ist es kaum zu glauben, 40 Jahre lang hatte die Berlinische Galerie überhaupt keinen Ankaufsetat. Skandalös eigentlich. Jetzt haben wir einen seit etwa 10 Jahren. Wie gehst du da vor? Wir können keine Unsummen ausgeben, aber doch regelmäßig immer Geld.
Ja, ich finde, wir haben einen schönen Betrag zur Verfügung. Und was macht man? Also ideal wäre es natürlich, wie es immer schön heißt, wir könnten Lücken schließen. Aber bei dem, was wir haben, ist es natürlich ein Wunschdenken auch. Also was wir machen können, ist, man guckt, wo sind Schwerpunkte in der Sammlung, was möchte ich ausbauen. Das ist zum Beispiel die Malerei. Also Malerei hat in Berlin einfach immer eine viel größere Rolle gespielt als in Gesamtdeutschland. Und deshalb ist ein Aspekt, also der mich interessiert, den ich auch so als Einfaden mitführe, die Malerei, wo wir ja auch aus der Sammlung heraus eine Ausstellung vor 2 Jahren gemacht haben, Paint It All, wo man mal so diese unterschiedlichen Ansätze von Malerei auch in großen Formaten wirklich in unserer Eingangshalle gezeigt hat. Und das hat schon Spaß gemacht zu sehen, auch dass da vieles dabei ist, was auch aktuell dazu gesammelt werden konnte, aber auch auf Dinge zurückgegriffen werden konnte, was schon in der Sammlung war.
Wir haben über die Mission, die besondere der Berlinischen Galerie schon gesprochen, Kunst, die in Berlin entstanden ist. Wie ist dein Blick auf diese Mission? Elastisch oder eher eng?
Nee, ich finde es elastisch. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendeine Form von Beschränkung ist. Einfach durch die Tatsache, dass Berlin ja so in seiner Entwicklung auch so vielschichtig war und immer wieder diese Ausweitung ins Internationale hatte. Also ja auch schon in den 20ern, wo es Weltkunststadt war. Aber auch heute, diese Internationalität macht uns ja reich. Und wir können so viel damit arbeiten. Also ich empfinde es überhaupt nicht als eine Beschränkung.
Apropos Reichtum, Herr Burmeister. Ihre KünstlerInnenarchive, die bergen ja noch so manchen Schatz. Die sind für uns großartige Ressource. Wie kam es zu diesen KünstlerInnenarchiven? Ich kenne immer nur dieses Zitat, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass Eberhard Roth das seinerzeit wohl gesagt hat, alles, was nicht von alleine im Regal stehen kann, kommt in die KünstlerInnenarchive. Und da finden sich ja wirklich großartige Sachen, die uns immer wieder, Sie immer wieder inspiriert haben für größere Ausstellungsprojekte.
Ja, also das Zitat stimmt. Und Rothes hatte das von Anfang an schon mitgedacht, dass dokumentarisches Material eine wahnsinnig wichtige Quelle ist, um Kunstgeschichtsschreibung voranzubekommen. Ne? Also man muss in das Original schauen, um ja Entwicklungen festzustellen und auch zu verstehen. Und da muss man auch sagen, die Geschichte der Berlinischen Galerie ist tatsächlich zunächst einmal aus einer recht kleinen Zelle hervorgegangen. Ne? Also es waren 2, 3 Kolleginnen und Kollegen, die das Haus maßgeblich geprägt haben. Eberhard Rothes, Ursula Prinz, Janosch Frecot. Und alle 3 waren auch Sammler und Sammlerinnen und haben vieles angebracht, was es wert war, eingeführt zu werden. Manches, was man lange nicht mehr gehoben hat, muss man auch sagen. Aber es ist einfach so ein Akkumulieren gewesen. Und natürlich durch die großen Ankäufe, die wir realisieren konnten mit Hanna Höch, diesem einzigartigen dokumentarischen Nachlass, der in seiner Breite kaum zu vergleichen ist mit irgendeinem anderen, den ich zumindest kenne. Und auch jetzt mit Raul Hausmann, damals von der Tochter gekauft, 1992. Jetzt bereiten wir gerade die Ausstellung vor. Das sind sozusagen das dokumentarische Material für mich zumindest sind die Schlüssel, um die Werke zu verstehen, um das Wesen des Künstlers zu verstehen, der Künstlerin zu verstehen. Und ich merke es auch mit der jetzigen Generation von VolontärInnen, wie beglückt die sind, mit Handschriften umzugehen, mit den Originalzeitschriften. Man kann das alles digital abrufen, aber es ist tatsächlich was anderes, wenn man diesen Intimmoment hat, und dem, der ohne Zweifel es ist, wenn man ein Schriftstück vor sich hat, einen Brief hat von 2 Menschen, Raul Hausmann, Hanna Höch, das mitlesen zu dürfen. Das ist ja schon nochmal eine ganz besondere persönliche Annäherung an das Leben der Künstlerin.
Vielleicht zur jüngeren Vergangenheit auch noch was. Die Berlinische Galerie repräsentiert ja letzten Endes beide Teile der Stadt. Gibt es da noch Lücken, Stefanie, vor allen Dingen in deinem Bereich, die wir schließen müssten oder könnten? Oder siehst du unsere Sammlung auch im Kontext der anderen Sammlungen in der Stadt? Denn wir sind ja in der glücklichen Position, dass es in Berlin einen unglaublichen Reichtum gibt von Kunstsammlungen. Eher zusammen, eher alleine?
Nee, eher zusammen. Also das ist ja wirklich was, was Berlin auszeichnet, dass die Schwellen niedrig sind, dass wir mit den Kollegen in sehr gutem Kontakt sind, dass wir im Austausch sind, uns mit Leihgaben gegenseitig unterstützen. Also das ist ja ein großer Vorteil, dass wir nicht nur auf unsere Sammlung zurückgreifen können, sondern zum Beispiel, als wir die Munk-Ausstellung gemacht haben, uns die Kollegen von der Nationalgalerie ganz selbstverständlich auch den Reinhardt-Zyklus, also ein Höhepunkt des Berliner Schaffens von Munk, auch für unsere Ausstellung gegeben haben. Und so würde ich das auch sehen. Also natürlich auch jenseits dessen, was du, Ralf, gesagt hast vorhin, zum Interesse an der Kunst, die in der DDR auch entstanden ist oder in Ost-Berlin, war es ja tatsächlich so, dass die Berlinische Galerie ein West-Berliner Museum war. Und es ging darum, schon die kulturelle Identität auch dieser Inselsituation zu stärken und den Berlinern den Spiegel vorzuhalten, also was Berlin war, um auch so in die Zukunft denken zu können. Und natürlich hat Rothers, der ja in Dresden geboren ist, auch immer wieder Werke von Künstlern aus Ost-Berlin angekauft, auch bevor die Mauer gefallen ist. Also wir haben heute mal nachgeguckt, Harald Metzges zum Beispiel hatte er gekauft. Und nachdem die Mauer gefallen war, das hattest du ja auch schon erzählt, ne, ist ja die Berlinische Galerie auch zu Ost-Berliner Künstlern in die Ateliers gegangen. Aber natürlich konnte man das auch nicht aufholen dann. Man kann nicht eine Sammlung dann auch so innerhalb kürzester Zeit von einer Qualität auch wirklich dann zusammenstellen, was Malerei der DDR angeht. Auch in der Fotografie war das ja anders. Da ist es ja geglückt, wenn man ja diese künstlerische Fotografie der DDR auch in die Berlinische Galerie auch integrieren konnte durch Ulrich Domröse auch. Also ich würde sagen, nein, ja, wenn man jetzt was angeboten bekäme, was spannend ist, natürlich würde man es einbinden, aber dass man jetzt gezielt anfängt, nochmal Ostberliner Künstler auch ausfindig zu machen und Werke zu erwerben, weiß ich nicht. Also ich würde eher nach vorne schauen auch.
In den letzten Dekaden haben wir ja im Museumswesen, wenn ich es mal so allgemein formulieren darf, so einen Fokus erlebt auf Wechselausstellung, große Namen, Crowdpleaser. Dauerausstellungen, Sammlungspräsentationen haben es ja häufig eher ein bisschen schwer. Wenn man das nur sagt, Sammlung, Ausrufezeichen, muss man die Leute irgendwie fast schon hintragen. Aber wir machen das anders. Unsere Sammlung ist immer wieder frisch und anders den BesucherInnen entgegengetreten. Und jetzt, insbesondere aus Anlass des 50. Geburtstags, haben wir eine neue Präsentation vorgenommen. Dafür bin ich dir ausgesprochen dankbar, liebe Stefanie. Und ich finde, du hast ganz tolle Arbeiten in unsere Präsentation integriert, die man lange oder noch nie gesehen hat. Wie hast du die denn gefunden?
Im Depot. Endlich konnte ich dieser Leidenschaft frönen, mal die Ziege daraus zu ziehen. Tatsächlich haben wir es so gemacht, aber wir haben natürlich auch eine Datenbank, über die die Werke erschlossen sind. Und wir hatten überlegt, was machen wir zum 50. Geburtstag auch? Und eine Grundüberlegung war, wofür stand die Berlinische Galerie und wofür steht sie? Und das ist Interdisziplinarität, weshalb wir alle Sammlungen auch in die Dauerausstellung eingebunden haben. Dann vergessene Künstler auch wieder hervorzuholen und auszustellen, im Publikum zugänglich zu machen. Im Fokus der Berlinischen Galerie standen ganz früh auch Künstlerinnen. Wir haben sehr viele Werke von interessanten Künstlerinnen, die wir heute nicht mehr kennen, auch in der Sammlung. Die haben wir uns genauer angeguckt. Und wir haben die ersten 100 Werke genommen und einfach mal geschaut, was ist denn so als erstes überhaupt in die Sammlung gekommen?
Du meinst die ersten 100 Inventarnummern sogar?
Die ersten 100 Inventarnummern, wobei man sagen muss, es wurde ja ab 68 schon diese Sammlung aufgebaut, weil es die Idee gab, ein Landesmuseum auch zu gründen. Und sowohl Puhl und Wagner, Mosaikwerkstätten, dieses Archivmaterial ist ja, ich glaube, 73 ins Haus gekommen. 75 war die Gründung der Berlinischen Galerie oder Werke von Hanna Höch auch. Also es ist auch praktisch vor der eigentlichen Gründung ist ja auch schon angefangen worden, auch Werke zu sichern, dass sie nicht auch aus Berlin wegverkauft wurden, sondern dass sie wirklich hier auch die Kulturgeschichte Berlins repräsentieren können. Und ja, das ist dann schon wirklich spannend. Also unsere Inventarnummer 1, 1975 inventarisiert, die hatte von uns allen wirklich niemand mehr auf dem Schirm. Niemand kannte dieses Werk. Werner Scholz, Cassandra Und das war echt so eine Entdeckung. Es ist ein tolles Bild. Auch wir haben es jetzt auch aufgehängt. Und das zeigt auch oder das erinnert uns auch daran, also wirklich auch unseren Kanon, auch wir vertreten einen bestimmten Kanon, diesen Kanon immer wieder zu hinterfragen, aufzubrechen und durch die Depots zu gehen und wirklich zu überlegen, was gibt es noch für Künstler, Erinnern auch in bestimmten Zusammenhängen, in bestimmten Zeiten, die etwas repräsentieren, was man dazu hängen kann, weil kuratieren ist ja immer Kontexte auch herstellen. Und jedes Bild verändert auch die Atmosphäre in dem Raum, verändert die Erzählung. Und auf die Art und Weise haben wir wirklich tolle Sachen auch gefunden. Also Jeanne Mamm zum Beispiel, ein Porträt ihrer Schwester Mimi 1913 gemalt. Und also Jeanne Mamm und ihre Schwester haben zusammen studiert, beide eine künstlerische Karriere auch gemacht. Und Jeanne Mamm war sehr scheu, sich selbst auch darzustellen und hat ihre Schwester Mimi sehr häufig dann auch porträtiert. Und wir haben ein hinreißendes Porträt. Mimi lagert auf einer Chaise Longue in einem Lavendel, zart lavendelfarbigen Rüschenkleid mit einer zartgelben Stola. Das ist farblich, ist es so exquisit. Und dann dieser Blick, man sieht, sie ist eine wahnsinnig gute Porträtistin, weil sie genau hinschaut auch. Und also das war so eine Entdeckung, wo wir dachten, toll. Und 1914 fängt Jeanne Mamm an, durch die Straßen Berlins zu gehen und porträtiert das, was sie auf der Straße sieht. Und da spürt man auch die Entwicklung. Also das ist quasi Jeanne Mamm auch noch vor Jeanne Mamm. Also das war zum Beispiel so eine sehr schöne Entdeckung.
Sehr emotional, das merkt man, geht mir genauso. Sag noch was zu Nummer 1, Werner Scholz. Warum ist das auch eine ganz interessante Position für uns?
Ja, ich glaube, da kannst du fast mehr dazu sagen zu Werner Scholz. Werner Scholz war ja so ein hat so sozialkritische Motive auch in den 20er Jahren verfolgt, war ein Künstler, der auch so Großstadt Berlin als Thema hatte. Und weil er politisch eher linksorientiert war, hat er erst 1933 schwer, hat sich ins Allgäu zurückgezogen und hat dann nach dem Krieg auch nochmal versucht, so mit mythologischen oder biblischen Themen, daher die Cassandra, das Bild ist von 58, auch so einen Fuß auf den Boden zu bekommen in der Malerei. Aber das ist wirklich so ein tragisches Malerschicksal, wo also durch die Zeitläufe, durch den Nationalsozialismus auch eine Künstlerkarriere wirklich gebrochen wurde.
Ja, das wäre auch so mein Punkt gewesen, dass das ja auch sicherlich ganz eng im Zusammenhang mit der auch mit einer anderen Mission der Berlinischen Galerie steht, sich für KünstlerInnen stark zu machen, die in der Zeit des Nationalsozialismus entweder aus dem Land vertrieben, ermordet wurden oder deren Karriere schlichtweg einfach dann gebrochen wurde. Und dafür wäre er in der Tat auch ein exzellentes Beispiel. Herr Burmeister, haben Sie was entdeckt in der Neupräsentation, was Sie noch nicht kannten, sogar als alter Hase?
Ja, tatsächlich ist es eigentlich ein Neuzugang, den wir haben. Und zwar ein Kurt Schwitters-Gemälde. Steffen, hilf mir, der Architekt?
Bruno Ahrens.
Ganz tolle Schenkung, die wir bekommen haben. Auch das muss man mal hervorheben, dass man solche Angebote bekommt. Hat was damit zu tun, dass nach 50 Jahren unser Ruf, glaube ich, ganz gut ist, dass die Leute auf uns aufmerksam werden. Und es ist ein sehr untypischer Schwitters. Also wenn man sich an Schwitters und Merzkunst erinnert, dann ist es sozusagen nicht zu vergleichen. Naturalistische Malerei und gute. Das hat er in einem Lager, in einem Camp in England. Er war ja emigriert, zunächst einmal nach Norwegen, floh dann vor den deutschen Truppen von Norwegen aus nach England. Und wie es so war, das waren diese Friendly Aliens, die wurden erstmal in Camps interniert. Das muss man sich aber nicht vorstellen, dass das eine sehr beklemmende Situation war. Es war eine Kontrollsituation. Also es gab so wie so ein umzäuntes Dorf letztlich. Und da waren sehr viele Immigranten jüdischen Glaubens, Andersverfolgte. Und da hat er eben diesen Architekten Bruno Ahrens porträtiert, der auch in Berlin wichtige architektonische Spuren des neuen Bauens hinterlassen hat. Und das finde ich, also da war ich völlig verblüfft, dass wir sowas haben. Apropos Löcher stöpfen. Wir hatten keinen Schwitters vorher. Jetzt haben wir einen.
Und wir waren total überrascht, als dieses Angebot reinkam und kannten das Werk ja letzten Endes auch nicht. Und das war dann schon so ein ganz schöner Effekt. Ein Geburtstagsgeschenk gewissermaßen, was wir dann auch gleich eingebunden haben. Ja, zum Abschluss fragen wir eigentlich auch immer noch mal so ein bisschen rum. Gibt es Geheimtipps oder Tipps, die ihr selber als alte BerlinerInnen geben wollt? Du bist ja eine sehr passionierte Leserin. Gibt es zum Beispiel etwas, was du hier preisgeben möchtest? Das letzte wunderbarste Buch, was du in den Händen hattest? Vielleicht hat es ja sogar was mit Berlin zu tun. Ich weiß nicht, magst du es preisgeben oder lieber deine Lieblingsbar?
Ich würde gerne einen Projektraum nennen, Between the Bridges von Wolfgang Tillmanns, wo Harry Hachmeister, ein Künstler, den wir auch in die Sammlung aufgenommen haben, gerade ein Fitnessstudio eingerichtet hat. Das ist ein so charmanter Ort, weil es ist einmal Harrys Haushaltswaren, dann ist es, also er arbeitet viel mit Keramik und hat dort Keramikarbeiten ausgestellt. Das ist auch derzeit sein Atelier. Und dann gibt es eben dieses Fitnessstudio, das kombiniert ist mit seinen keramischen Arbeiten, Fotografie, und man kann dort, der Kiez kann dort trainieren täglich und tut es auch. Also ich fand das eine großartige Idee, ein wunderbarer Projektraum, aber er hat nicht mehr lange Bestand, also das läuft jetzt ab. Ich glaube, es gibt noch eine Abschiedsvorstellung, also googeln, Harry Hachmeister. Ja, da kann man mich, nein. Ich habe es besucht, ich fand es einfach nur so unglaublich charmant.
Muss man einen Termin machen oder kann man einfach...
Ich glaube, man kann einfach reingehen.
Alles klar, das ist doch jetzt ein guter Tipp zum Wochenende. Herr Burmeister, wie sieht es bei Ihnen aus? Haben Sie auch einen Fitness-Tipp?
Ich habe meine Fitness lässt zu wünschen übrig, ehrlich gesagt. Aber ich habe darüber nachgedacht, und etwas, wo ich vor langer Zeit mal war, wo ich immer wieder hin wollte, ist die Achim-Freier-Stiftung. Achim Freier, die meisten kennen ihn, weltbekannter Bühnenbildner, 90-jährig mittlerweile, Regisseur, Oper, Theater, hat in Lichterfelde.
Philipp Glas Opern
hat in Lichterfelde sein Wohn- und Atelierhaus. Und wer noch nicht da war, sollte dahin gehen. Es ist eine dermaßen Schatzkammer an Kunst, ich weiß gar nicht, wie viele Stockwerke hoch, und dass jeder Quadratzentimeter ausgefüllt mit Kunst. Wenn Achim Freier da ist, nimmt er sich auch die Zeit, alles Mögliche zu erzählen. Das ist natürlich eine wilde Mischung, unter anderem auch Outsider-Art kann man da sehen. Das ist ganz interessant. Dafür hat sich Achim Freier auch immer sehr interessiert. Also das wäre mein Hinweis und Tipp. Und ich werde bald mal wieder hinfahren.
Ja, noch ein weiterer Tipp von mir, eher ein Veranstaltungstipp. Nämlich am 13. Juli feiern wir unseren Geburtstag mit einem großen Sommerfest. Freier Eintritt für alle und Kuchen, solange der Vorrat reicht. Kommt vorbei. Mehr Infos kann man finden auf unserer Website oder auf Instagram. Kommen Sie vorbei, wir freuen uns. Danke.